Bofeld slappen.
Ja, liebe Gemeinde, eine neue Folge des Teufelslappens und heute mit einem ganz besonderen Gast. Was soll ich sagen, liebe Ricarda? Vor über einem Jahr hatten wir schon mal das dringende Bedürfnis, mit dir zu sprechen. Da warst du nur zweifache Medaillengewinnerin der Weltmeisterschaften. Jetzt reden wir natürlich noch von einer ganz anderen Level, ja, und begrüßen den Superstar der deutschen Frauenradsportszene, Ricarda Bauernfeind. Herzlich willkommen bei uns.
Danke für die Einladung.
Ja, wir haben ja letztes Jahr schon sehr genau hingeschaut bei den U23-Rennen. Da kannst du gleich nochmal erzählen, was diese Rennen so speziell macht. Aber jetzt ist ja durch die Tour de France Feminin ein ganz anderes Level erreicht worden. Erzähl uns mal, was gerade so los ist bei dir drumherum, beim Radfahren und im Leben.
Ja, also ich muss sagen, die letzten Wochen, gerade nach der Tour, waren dann schon anstrengend und ein bisschen viel. Ich war es nicht gewohnt, so im Mittelpunkt zu stehen. Und von allen Seiten hat man dann Gratulationen bekommen, am Handy, zu Hause, in meiner Heimatstadt. Wie gesagt, es waren aufregende Wochen. Aber mittlerweile ist das Ganze zum Glück wieder ein bisschen abgeflacht und runtergegangen und jetzt kehrt wieder Normalität ein.
Ich schalte mich mal kurz ein. Wie ihr wisst, ich bin ja leider ein bisschen krank. Mich hat nochmal Corona erwischt, dummerweise. Aber die Premiere, dass wir jemand waschechten Tour de France-Etappengewinner hier haben, hat mich doch nochmal motiviert, heute aus dem Bett zu steigen. Und da würde ich gerne nochmal einhaken. Dieser Etappengewinn bei dir, das war ja Wahnsinn. Also wir haben uns das ja angeschaut. Nimm uns da mal mit, weil, also für die, die es nicht gesehen haben oder sich nicht erinnern, das war ein Tag, da gab es eine Etappe, 127 Kilometer. Es gab eine Ausreißergruppe und die wurde ungefähr, korrigier mich, aber ich versuche es wiederzugeben, etwa 50 Kilometer vom Ziel gestellt, was ja schon mal sehr außergewöhnlich ist. Und etwa 36 Kilometer vom Ziel greifst du an, beherzt, machst eine Solofahrt zum Sieg. Also sowas völlig Außergewöhnliches. Wie läuft sowas? Hattest du dir das vorgenommen? War das geplant? War das aus der spontanen Situation? Also das ist ja eine Rennsituation, wie man sie überhaupt nicht alle Tage sieht.
Ja, also es war, glaube ich, alles andere als geplant. Wir hatten die vierte Etappe, das war diese extrem lange Etappe. Und das Rennen da wurde ziemlich langsam gefahren und da ist eine Gruppe auch schon weggegangen und wir waren eigentlich als einziges Team dort nicht vertreten. Die Gruppe hat, glaube ich, 7 Minuten oder sogar mehr Vorsprung gehabt. Und zum Glück ist am Ende doch noch alles wieder einigermaßen zusammengelaufen und es gab keine größeren Abstände für die Gesamtwertung. Und bei der Teambesprechung hat es dann geheißen, okay, der Fehler darf uns auf jeden Fall nicht mehr passieren. Eine Gruppe darf nie mehr ohne uns losgehen, also es kann ja nicht sein. Dann Start, fünfte Etappe. Alle Mannschaften haben eigentlich doch spekuliert, dass es eine Sprintankunft wird. Aber wir haben beim Recon von der Strecke schon festgestellt, also den wir einen Monat davor gemacht haben, dass die ganzen Streckenprofile eigentlich nicht wirklich der Wirklichkeit entsprechen, sondern viel, viel schwieriger sind. Und daher war uns klar, okay, das Rennen wird wieder von Anfang an super hart. Wir waren darauf eingestellt, dass es hart wird. Es gab dann auch gleich zu Beginn der Teilung im Feld, aber natürlich auch wieder eine Ausreißergruppe nach vorne und wir waren wieder nicht vertreten. da sind wir alle dann ein bisschen nervös geworden. Meine Teamkolleginnen haben sich dann irgendwann vorne ins Feld gesetzt und haben das Loch einfach wieder zugefahren, sodass wir dann, ich glaube 50 oder 60 Kilometer vom Ziel die Gruppe wieder hatten. Und ja, zu dem Zeitpunkt waren dann wirklich alle Fahrerinnen eigentlich schon ziemlich müde. Also man hat das einfach gemerkt, dass das Rennen super schnell angefangen wurde. Und ich habe dann, ich glaube, bei Kilometer oder mit 40 Kilometer noch zu fahren, habe ich zu meiner Teamkollegin, zu Kasia, gesagt, du, ich kann nicht mehr. Also bei den nächsten Attacken, da musst du Annemiek und allen folgen, weil ich kann da nicht mehr mitgehen. Also wenn da eine Gruppe geht, das schaffe ich nicht mehr. Dann meinte sie nur so, okay, ja, verpfleg dich gut und schau einfach, dass du mit der Gruppe jetzt über die nächsten zwei kleinen Berge noch drüber kommst. Und genau, dann sind wir weitergefahren, 3 Kilometer. Und dann habe ich über Funk gehört, dass mein sportlicher Leiter gesagt hat, okay, Ricarda, jetzt halt am nächsten Berg, da greifst du an. Und in dem Moment dachte ich mir nur so, oh Mist, also eigentlich kann ich gar nicht mehr. Aber ja, man macht es halt dann trotzdem, weil man will das Team nicht im Stich lassen. Und ich meine, ja, man versucht es. Und wenn es nach hinten losgeht oder wenn ich dann abfall beim nächsten Berg oder wieder eingeholt werde, dann habe ich es wenigstens probiert. Und ich habe ja nichts zu verlieren, also habe ich angegriffen. Und überraschenderweise haben meine Beine dann mich doch noch weitergetragen, als ich eigentlich gedacht hätte. Und ja, so hatte ich dann irgendwann keine andere Wahl mehr, als einfach durchzuziehen.
Also da sind ja ein paar sehr schöne Dinge dabei. Erstmal die Ansprache am Vorabend deiner Siegesetappe. Da musst du uns nochmal kurz mitnehmen. Geht das dann so ganz gesittet ab oder wird es dann da laut?
Nee, also es geht eigentlich ganz gesittet ab. Natürlich ist jeder ein bisschen enttäuscht gewesen und hat sich einfach geärgert, dass wir in dem Moment nicht in der Gruppe dabei waren. Und ich meine, man lernt von Rennen zu Rennen, auch noch auf Profi-Ebene. Und wir dachten uns halt, ja, das war jetzt halt der Tag, der nicht so gut lief, was aber ja glücklicherweise dann doch noch ein gutes Ende genommen hat. Aber nochmal soll es jetzt einfach nicht mehr passieren. Und nach der Etappe war dann einfach schon, also nach der langen Etappe war auch jeder schon müde und mental einfach. Also so eine ganz lange Etappe zerrt halt auch so im Kopf. Und dann hat unser Teamchef auch noch gesagt, ja, die Etappe, also die 5. Etappe, die wird im Kopf entschieden, weil ja, es ist einfach nicht so ein ewig langer Berg mit drin, wo die Beine entscheidend sind, sondern es ist einfach noch so, ja, man muss sich halt motivieren, immer noch weiter und nochmal diesen kurzen Moment auszuhalten, über diesen kurzen Hügel drüber und dann, ja, wird es schon. Und so ist die Ansprache dann verlaufen und ja, ich denke, jeder hat sich die Sachen zu Herzen genommen und am Ende ist dann ja die 5. Etappe ganz gut für uns gelaufen.
Das ist ja überragend, weil du auch gerade sagst, es wird im Kopf entschieden und was du vorhin beschrieben hast, hatte ja dein sportlicher Leiter anscheinend ein besseres Gefühl für deine Form sozusagen, weil er ja zu dir gesagt hat, attackier und du hast dich überhaupt nicht danach gefühlt. Wie ist denn das in dem Moment? Also wissen die einfach so genau über eure Leistung oder war das eher zur Motivation und er hat vielleicht selber gar nicht daran geglaubt? Oder wie ist das in so einer Situation?
Also ich muss dazu sagen, ich bin auch ein spezieller Fall. ich zweifle oft an mir und ich traue mir einfach nicht so viel zu. Im Trainingslager zum Beispiel haben unsere Trainer vom Team auch schon ja die ganzen Daten erhoben und gesehen, dass ich eigentlich an den Bergen ganz gut bin. Und ja, haben mich zum Beispiel auch bei der Vuelta, wo ich ja dann Gesamtfünfte wurde, wussten da quasi auch schon, was ich kann und zu was ich fähig bin. Aber ich selber zweifle da immer noch so ein bisschen an mir und denke mal, dass ich sowas nicht kann und nicht schaffe. Und jetzt auch bei der Tour de France, 5. Etappe, die kennen auch oder wissen auch, dass ich sehr, sehr viel mit dem Kopf mache und dass auch wenn meine Beine nicht mehr können, dass mein Kopf einfach immer noch weiter will und ich kann extrem über meine Grenzen gehen. Zutrauen würde ich es mir dann trotzdem nicht. Und deshalb brauche ich immer so ein bisschen jemanden, der dann sagt, okay, mach's jetzt einfach, probier's einfach. Und wir glauben an dich und mein Team glaubt immer an mich und meine Teamkolleginnen unterstützen mich da. Und ich denke, ja, das war auf jeden Fall ein riesen Teamerfolg auch.
Ich finde diese Bescheidenheit ja enorm sympathisch, muss ich erst mal sagen. Aber jetzt, wenn man sich dieses Jahr für dich anschaut, 5. Gesamtplatz Vuelta, Top 10 Tour de France, Etappensieg, Medaille bei der WM. Was muss denn eigentlich passieren, damit du dir noch mehr zutraust? Also, oder das zutraust, was du offensichtlich ja kannst?
Ja, ich weiß nicht. Also ich denke, ich muss da einfach noch ein bisschen mehr dazulernen. So. Aber es hat sich auf jeden Fall schon gebessert. Also ganz, ganz früher war ich eine super unsichere Person, würde ich sagen. Und ich war immer extrem nervös, weshalb ich dann auch ein bisschen den Spaß am Radfahren verloren habe. Aber ja, mittlerweile sehe ich das Ganze einfach ein bisschen anders. Aber ich will halt auch nie irgendwie mich jetzt ja als was Besseres fühlen als die anderen Fahrerinnen zum Beispiel, weil ich denke, jeder gibt immer 100% und zum Beispiel auf der 5. Etappe, es hat einfach in dem Moment oder an dem Tag alles gepasst. Das Glück war vielleicht auch ein bisschen auf meiner Seite. Ich habe die Situation genutzt und ja, ich denke, so eine Situation wird das Feld jetzt in Zukunft auch nicht mehr zulassen. Daher, ja, ich habe einfach die Chance genutzt und das Beste draus gemacht, würde ich sagen.
Naja, so ein bisschen Rennfortune braucht man ja logischerweise immer, das ist ja klar. Aber nimm uns doch mal mit von der Situation, okay, ich soll jetzt attackieren, bis du attackierst, bist dann vorne, merkst, ach, ist ganz schön hier vorne, ach, ist gar nicht mehr so weit bis zum Ziel. Oh, Ziellinie, gewonnen. Ja, wie war dieses Kino so in deinem Kopf?
Naja, also nicht mehr weit bis zur Ziellinie, das glaube ich, habe ich nicht gedacht. Es war einfach ein extrem langer Weg. Und auch das Terrain, das ist jetzt nicht so typisch gewesen für mich. Also im ersten Moment dachte ich, okay, ich schaff's jetzt über die nächste Bergwertung noch. Vielleicht war das das Ziel von oder der Hintergedanke von meinem Teamchef. Einfach, dass ich nicht mehr bei den Attacken am letzten Hügel mitgehen muss, weil das ist so eine Sache, die fehlt mir einfach, so die Spritzigkeit und der Antritt. Das, ja, muss ich einfach noch für die nächsten Jahre ein bisschen ausbauen. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht wollen die mich einfach nur über die nächsten Hügel drüber bringen und dann, dass ich ohne Zeitverlust mit den Vorderen dann ins Ziel komme. Aber ja, irgendwie habe ich dann die Abstände gehört und meine Teamkolleginnen hinten in der Gruppe haben dann auch über Funk gesagt, ja, die fahren nicht, die sind sich uneinig, also einfach weiterfahren. Und ja, dann fährt man einfach und ich hatte dann auch vom Teamchef noch immer die Informationen, wie die Zeitabstände sind und dann irgendwann habe ich gehört 1:20 und ja, also damit hätte ich nie gerechnet. Und ich habe es dann auch teilweise echt genossen, vorne einfach zu fahren. Aber irgendwann war man dann auf dem flachen Terrain angekommen, wo die Straßen super breit waren. Und da dachte ich mir dann, okay, so 1-2 Mitfahrerinnen wären jetzt vielleicht nicht ganz schlecht. Aber ja, in dem Moment gibt's kein Umkehren mehr, sag ich mal, sondern einfach nur bis zur Ziellinie. Und ich muss gestehen, ich habe eigentlich bis über den Zielstrich habe ich nicht dran geglaubt, dass ich jetzt diese Etappe gewinnen kann, weil man hat es ja auch auf der 3. Etappe, glaube ich, schon gesehen, wo die Belgierin dann 200 Meter vom Ziel oder so übersprintet worden wurde vom Feld. Und ich habe eigentlich auf der 5. Etappe nur gewartet, bis das gelbe Trikot mit Lotte Kopecky an mir vorbeirauscht. Also ich habe eigentlich schon genau die Szene in meinem Kopf gehabt, dass ich jetzt gleich dann entkräftet da so auf den letzten 200 Metern bin und dann kommt eine Lotte Kopecky an mir vorbeigesprintet. Deshalb habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht gefeiert. Ich habe mal versucht, mich umzudrehen, um zu sehen, ja, wie weit das Feld hinten weg ist, weil das letzte oder die letzte Zeitinformation, die ich hatte, waren 20 Sekunden. Aber da waren es noch, ich glaube, 1 Kilometer oder 800 Meter vom Zielstrich. Und wie man dann im Nachhinein gesehen hat, mein Teamchef und die Leute im Auto haben sehr gefeiert. Deshalb habe ich da dann keine Infos mehr gehabt.
Vorher schon, ja.
Und deshalb habe ich mich dann versucht umzudrehen, aber da habe ich nur das Begleitfahrzeug gesehen, also dieses vom Veranstalter, das Rote. Und ja, ich habe keine Fahrerin gesehen, also wusste ich nicht, wie weit die jetzt noch entfernt sind. Und dann bin ich halt wirklich bis zum letzten Zentimeter all out gefahren und dann war zum Glück der Zielstrich da.
Wie ist denn das? Du bist ja, sagen wir mal, du warst ja relativ neu dabei, schon sehr stark, aber in diesem sehr starken Feld, du bist ja wahrscheinlich nicht zur Tour gefahren und gesagt, ich gewinne jetzt hier eine Etappe, oder? Das war ja wirklich wahrscheinlich dann relativ unverhofft. Wie ist denn das, dieser Sprung von da hinzufahren, um dann zu realisieren, ey, ich habe jetzt hier eine Etappe bei der Tour de France gewonnen?
Ja, also es war definitiv überraschend und ja, also damit hat einfach absolut niemand gerechnet und ja, ich bin zur Tour gefahren, um zu lernen, einfach auch für die nächsten Jahre, weil ja, man kann bei solchen Rennen einfach enorm viel lernen, aber auch als Unterstützung, zum Beispiel für Kasia, dann wenn es in die Berge geht, weil ja, die Berge sind nun mal bei einer Rundfahrt dann entscheidend für die Gesamtwertung. Und Kasia war sozusagen unsere Leaderin, weil die letztes Jahr wurde ja jetzt hier auch schon Zweite in der Gesamtwertung, dieses Jahr dann Dritte. Und ja, somit hatte ich eigentlich auch gar keinen Druck, sondern ja, konnte befreit fahren und die Tour sozusagen genießen und einfach mal das Ganze drumherum miterleben, weil die Tour ist da auch einfach nochmal ein bisschen was anderes im Vergleich zu Vuelta, sag ich mal, oder zum Giro. Und ja, daher war es eigentlich nur zum Lernen, aber für mich kam es zugute, weil mich so niemand auf dem Schirm hatte und ich habe mir selber einfach nicht den Druck gemacht und konnte ja viel freier fahren und vielleicht die ein oder andere Sache mal ausprobieren.
Also die Tour de France war ja auch jetzt als Gesamtereignis in diesem Jahr ein großer Sprung nochmal nach vorne für den Frauenradsport, weil ich bin in der Zeit in Frankreich gewesen, war vorher auch bei der Tour de France der Männer bei der Königsetappe. Da war schon viel jetzt auch im Vergleich zu den Jahren davor, sicher auch Corona-bedingt jetzt nochmal mehr so Normalität. Aber in Frankreich war die Tour de France der Frauen ja erstens exzellent gecovert, zweitens also aus meiner Sicht sehr viele Menschen an der Straße, obwohl es ja eher in Teilen von Frankreich war, wo eigentlich nicht so viele Menschen leben, ja, aber sehr, sehr viele Menschen dort. Und es war auch weiterhin Schlagzeile in den Nachrichten, in allen Zeitungen sehr prominent vertreten. Habt ihr auch gemerkt, dass das wirklich nochmal eine andere Stufe war?
Also ich habe den Vergleich zu letztem Jahr jetzt nicht, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es für mich ja, ein Riesenunterschied war zu Vuelta oder zu anderen wichtigen Rennen, auch zu den Frühjahrsklassikern zum Beispiel. Auch zum Beispiel die ganzen Interviews vorm Rennen, nach dem Rennen, auch von unserem Team, von der Seite, dass wir ein anderes Outfit hatten, besondere Räder und so weiter. Also da hat man einfach gemerkt, okay, man ist bei der Tour und die Tour hat einfach trotzdem nochmal einen anderen Stellenwert als andere Rundfahrten jetzt zum Beispiel. Und ja, nachdem ich auch hier wieder nach Hause gekommen bin, nach Eichstätt, haben so viele Leute gesagt, ja, es ist dann plötzlich im Fernsehen gelaufen, also haben wir es halt angeschaut und dann sehen wir dich da plötzlich. Also das, ja, dass es halt im Fernsehen übertragen wird, ist auch nochmal was Besonderes. Und ich denke, es hat auf jeden Fall auch dem Frauenradsport ja in Deutschland hier nochmal einen richtigen Aufschwung gegeben.
Ich war zu dem Zeitpunkt in Australien bei der Frauenfußball-WM und es war im Fernsehen auf dem Sender, wo die Woche davor die Männer-Tour de France gelaufen war, war einfach auf dem gleichen Sendeplatz dann, als wäre nichts passiert, plötzlich halt das Frauenrennen, aber mit dem gleichen Aufwand übertragen und genauso groß. Also das merkt man schon, dass das auch international jetzt, glaube ich, einfach insgesamt größer wird.
Ja, zum Glück. Also ich denke, ja, im Vergleich zu, ja, wenn man sich jetzt vor 3 Jahren oder so die Rennen anschaut, klar, da gab es noch keine Tour für Frauen, aber ja, ich denke, wir haben das mehr als verdient, jetzt auch mal ein bisschen im Fernsehen zu erscheinen und deshalb ist es echt gut.
Ja, unser Arbeitgeber, die ARD, hat ja auch die Frauentour komplett übertragen. Ist natürlich auch eine Frage des Angebotes, ne? Es muss ja erstmal so eine Signalqualität da sein, wie sie die Franzosen da um die ASO herum gemacht haben. Aber ja, auch von den Frühjahrsklassikern, die waren ja früher auch so nicht zu sehen, ne? Da hast du mal Glück gehabt, wenn es einen Zieleinlauf gab oder sowas. Und jetzt kannst du die überall live gucken. Ist natürlich eine ganz andere Nummer. Und du hast schon gesagt, ja, plötzlich wissen die Leute bei mir zu Hause auch, was ich mache. Hatten die vorher keine Ahnung, was du so treibst und wie gut du so bist?
Nicht wirklich. Also klar, in der lokalen Zeitung stand dann schon mal was von einer deutschen Meisterschaft oder letztes Jahr Weltmeisterschaft. Aber viele haben halt, oder in vielen Köpfen ist einfach die Tour sozusagen das Höchste, was es gibt. Und dann haben die gesagt, okay, ja, du bist ja jetzt bei der Tour mitgefahren, also du bist ja wirklich Profi sozusagen. Und dann sage ich, ja, also letztes Jahr quasi so Semi-Profi gewesen im Generation-Team, aber ja, das ganze Jahr über bin ich schon Profi jetzt.
Generationenvertrag, ja, aus dem Generations-Team, ja, den Generationenvertrag einmal abgegradet, ja, und jetzt in das Top-Team. Was ist da der Unterschied für dich im täglichen Leben, im Training, in der Vorbereitung, in den Rennen?
Also so von den Vorbereitungen, vom Training her eigentlich kein Unterschied. Natürlich, man wird älter und man baut das Training halt einfach ein bisschen spezieller dann auf oder ja, macht mal ein bisschen mehr von den Stunden her. Aber ich muss sagen, so im Team hatten wir davor auch schon die gleichen oder ja, fast die gleichen Strukturen wie jetzt im Profiteam. Und daher war das kein allzu großer Sprung. Das Einzige, was wirklich groß war oder unterschiedlich war, waren die Rennen. Also wir sind halt, wir haben letztes Jahr angefangen mit so, ja, vergleichbar mit einer deutschen Bundesliga. Da sind wir viele spanische Rennen gefahren und dann sind wir mal eine bisschen größere Rundfahrt gefahren und haben uns quasi so über die ganze Saison hin gesteigert, was einfach super für einen Lernprozess war und auch für meine Entwicklung. Und ja, dann dieses Jahr ging es natürlich dann mit den Welttourrennen los und mit den ganzen bekannten Klassikern und ja, den großen Rundfahrten.
Sag mal, du bist ja noch relativ jung, kann man sagen. Kannst aber offensichtlich schon alles ziemlich gut. Also du hast Zeitfahrerfolge, du kannst offensichtlich sehr gut bergfahren, du bist auf der Bahn schon sehr erfolgreich gewesen. Sprichst gerade von den Klassikern, wir haben die Rundfahrt. Also siehst du dich in Zukunft in irgendeiner Spezialisierung? Also siehst du dich eher bei Rundfahrten, bei Klassikern oder sagst du, ich kann eigentlich alles und mir ist das egal und ich fahre alles? Also ich meine, es gibt ja so einen Pogacar bei den Männern zum Beispiel, der gewinnt Klassiker und Rundfahrten. In welche Richtung möchtest du dich denn entwickeln?
Also ich denke, ich werde mich so in Richtung Rundfahrerin entwickeln. Ich kann zwar gut Zeit fahren, aber im Vergleich zu anderen bin ich jetzt trotzdem keine Top-Zeitfahrerin. Aber das ist, glaube ich, für Rundfahrten trotzdem ganz in Ordnung. Einfach, dass man da dann nicht allzu viel Zeit verliert. Daher passt es, wenn man so in Ordnung im Zeitfahren ist. Und ja, bei den Klassikern, wie gesagt, ich muss einfach in den nächsten Jahren noch ein bisschen an den Antritten und auch im Feldfahren ein bisschen daran üben und besser werden. Und ja, das ist so eigentlich ja die größte Baustelle, sag ich mal. Und an den Bergen hoffe ich einfach, dass ich da weiterhin gut mit dabei bleiben kann. Und ja, Berge fahren macht mir persönlich am meisten Spaß.
Rauf oder runter?
Ah, beides tatsächlich. Also ja, zuerst die Arbeit.
Sag mal, weil du sagst, im Feldfahren üben, das kann man ja eigentlich nur in Rennsituationen wirklich üben, oder? Zumal ich habe so einen Bericht gesehen, dass du relativ viel auf der Rolle auch trainierst. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, oder das hilft einem ja wahrscheinlich für im Feld fahren überhaupt nicht, außer auf Swift, da guckt man dann, wer um einen rum ist.
Ja, genau. Also ich fahre sehr, sehr gern Rolle. Aber ich muss auch dazu sagen, das heißt, wenn ich draußen trainieren würde, müsste ich alleine fahren. Also würde es da auch nicht ganz gut klappen mit Gruppe fahren üben oder im Feld fahren üben. Man muss dazu aber sagen, dass es im Feld einfach nochmal ein bisschen was anderes ist. Und ja, es, also natürlich kann ich auch mit Ellenbogen fahren, aber irgendwie, wenn dann, sag ich mal, eine Vives oder so neben dir ist, dann überlegst du dir halt zweimal, ob du da jetzt wirklich deinen Ellenbogen draussteckst oder doch vielleicht mal kurz die Bremshebel bewegst, bedürst, gerade wenn es jetzt nicht in so einer entscheidenden Situation ist. Und ja, ansonsten, also es hat sich auf jeden Fall bei mir schon verbessert mit im Feld fahren und Position fahren. Aber was halt einfach immer noch ja sehr, sehr hart ist, sage ich mal, sind die Positionskämpfe vorne im Berg. Also es wird eigentlich vorne im Berg schon ein richtiger Zielsprint gefahren, dass man einfach da als erstes in den Berg reinfährt. Und das ist halt bei Klassikern super wichtig, weil da die Straßen einfach ja viel schmäler sind und die Anstiege ja nicht ganz so lang sind und man dadurch halt nicht so viel Zeit hat, wieder Position gut zu machen. Daher ist es da dann einfach entscheidender, in einer guten Position reinzufahren. Und ich muss sagen, bei meinem ersten Klassiker habe ich, glaube ich, alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Aber es war ein guter Weckruf. Ich war dann in der Gruppe dahinter, habe mich geärgert, dass ich die Gruppe verpasst habe. Und habe mir dann geschworen, okay, jetzt in 3 Tagen, beim nächsten dann machst du es nicht mehr so. Und ja, ab dem Zeitpunkt hat es dann deutlich besser geklappt.
Letztes Jahr bei der Tour de France, erinnere ich mich noch, waren ja relativ viele Stürze. Und es gab dann halt Kritik daran, dass zu viele Fahrerinnen nicht das Niveau hätten, um auf dieser hohen Klasse mitfahren zu können, dass aber auch sportliche Leiter einfach sich nicht gut verhalten haben in den Autos, in den Feldern oder um die Felder herum. Das ist ja auch oft eine sehr spezielle Geschichte. Hat Jens Vogt gestern noch gesagt, er wäre schon gerne sportlicher Leiter, aber dieser Stress, die Vorstellung, in dem Auto da umeinander zu fahren und möglicherweise Fahrer zu touchieren, zu behindern oder anzufahren, das würde ihn wahnsinnig machen. Wie hast du das letztes Jahr aus der Fernsicht erlebt und wie hast du das dieses Jahr erlebt?
Also klar, Stürze passieren immer. Es war halt jetzt dieser eine gravierende Sturz von Marta Cavalli, der so jedem irgendwie in Erinnerung bleibt. Es war natürlich eine unglückliche Situation. Und ja, sie hat auch, glaube ich, sehr, sehr lange so darunter gelitten. Aber man muss dazu sagen, ja, Stürze gehören nun leider, sage ich mal, zum Beruf dazu jetzt. Und es passiert immer bei jedem Rennen quasi. Ja, Gott sei Dank, oder man kann von Glück reden, wenn es quasi nur Schürfwunden sind. Aber ja, man muss auch sagen, die sportlichen Leiter im Auto, die haben es natürlich auch nicht leicht. Wenn man so sieht, dass man, ja, wenn man zum Beispiel Flaschen geholt hat oder kurz mal angehalten hat für eine Klopause, sage ich mal, da muss man ja auch oder kann man auch wieder hinterm Auto herfahren. Und wenn man sieht, ja, mit welchen Geschwindigkeiten und wie nah ja man da irgendwie als Fahrerin auffährt, aber auch die Autos und die sportlichen Leiter, wie die über die Straßen fahren und durch die Kurven. Also für die ist das, glaube ich, auch nicht ganz so einfach immer. Und ja, jeder muss einfach ein bisschen mit Auge fahren, aber man darf natürlich auch nicht zu vorsichtig immer sein.
Ich hatte tatsächlich eine Situation, ich war leider in Hamburg beim Ironman, wo ein Motorradfahrer tödlich verunglückt, relativ nah dabei, auch auf dem Motorrad. So eine Situation gab es bei euch auch bei der Tour de France, wo Motorradfahrer Probleme hatten. Ich glaube sogar, es war ein Berg rauf, gar nicht Berg runter. Jedenfalls in engen Kurven wegzukommen, Platz zu machen, ja, mit Autos, mit unterschiedlichen Gruppen und so weiter. Das ist natürlich halt auch etwas, was in der Masse der Begleitfahrzeuge ja noch nicht selbstverständlich ist für die Frauenfelder. Und ich hatte dann leider auch den Eindruck, dass das jetzt nicht die erfahrensten Motorradfahrer waren, die da umeinander gequält sind, weil natürlich sehr viele Wettbewerbe insgesamt gibt, wo Motorradfahrer auf den Kamerajobs oder mit den Fotografen unterwegs sind. Ne? Erlebst du da einen Unterschied zwischen dem, was zum Beispiel bei einem Klassiker ist und wie das bei der Tour war?
Nein, also eigentlich nicht direkt. Natürlich sind es immer andere Motorradfahrer und ja, manchmal erwischt man Erfahrene, manchmal erwischt man vielleicht ein bisschen Unerfahrene. Generell gibt es zum Beispiel auch immer die Regel, dass die Motorradfahrer eigentlich auf der linken Seite dann an uns vorbeifahren, um dann wieder nach vorne zu kommen, wenn sie zum Beispiel eine Verkehrsinsel angezeigt haben oder so. Da merkt man dann, dass manche einfach unerfahren sind und plötzlich auf der rechten Seite vorbei wollen. Und das bringt halt uns Fahrerinnen immer super durcheinander, weil die hupen dann und Fahrer, also wir schreien natürlich dann auch im Feld, dass jetzt alle quasi auf die linke Seite müssen oder dann normalerweise auf die rechte Seite, um links Platz frei zu machen. Aber wenn halt dann das eine Motorrad mal auf der linken Seite kommt und das andere Motorrad dann das nächste Mal auf der rechten Seite, dann kommt einfach das Feld durcheinander und die Fahrerinnen auch. Und wir sind dann eh schon immer am Anschlag und versuchen da irgendwie an Positionen wieder gut zu machen. Und das ist halt dann schon schwierig und, sag ich mal, ein bisschen Risiko und eine gefährliche Situation. Aber ja, irgendwann, oder die Fahrerinnen lassen halt dann einfach die Motorräder da nicht durch und dann passt es auch wieder. Also
dann das ist der richtige Ansatz, genau.
Genau.
Und ihr hattet ja leider bei der sonst, sagen wir mal, optisch ansprechendsten Etappe, habt ihr leider Nebel gehabt, ja, den Momentu hoch. Wie war das? Man sieht natürlich dann nicht so weit im Voraus, ja, und vielleicht merkt man gar nicht, wie lange das noch ist, ja, weil sonst sieht man ja da sehr viel im Voraus, ja.
Ja, das stimmt. Also es war natürlich eine, ja, sag ich mal, epische Etappe. Und oben am Berg hat man dann absolut nichts mehr gesehen. Man ist dann quasi in so eine Menschenmenge reingefahren, weil, also von Zuschauern war auf jeden Fall sehr, sehr viel los und wurden dann auch so Gänge gebildet. Aber man ist halt dann einfach wie blind in diesen Gang reingefahren und hat nur gehofft, dass quasi da jetzt keiner irgendwie in 10 Meter Entfernung da vor einem steht. Aber ja, die Stimmung war trotzdem gigantisch und es war zwar extrem hart und ich muss auch ehrlich gestehen, ich war da wirklich komplett am Limit und habe nicht mehr ganz so viel während dem Rennen mitbekommen, aber so im Ziel dann kamen auf jeden Fall wieder die ganzen Bilder und Eindrücke und ja, es war auf jeden Fall einzigartig.
Eingeschränktes Sichtfeld.
Motiviert dich das eher?
Ja, schon eingeschränktes Sichtfeld, oder wie war das unterwegs?
Ja, extrem.
Nee, ich wollte fragen, motiviert dich das eher, wenn da so viele Menschen so nah an einem quasi dran stehen? Also man kennt ja diese Bilder aus dem Fernsehen, oder macht das auch manchmal eher ein bisschen Angst oder Sorge, dass da irgendwas passiert?
Nee, also ich muss sagen, Zuschauer, die dort waren, klar, es waren viele und es war ungewohnt, aber die waren trotzdem sehr respektvoll und haben auf jeden Fall noch Platz gelassen und waren jetzt nicht irgendwie aufdringlich oder haben einen versucht irgendwie anzuschieben oder so, sondern es war alles noch komplett normal und ja, einfach eine gute Atmosphäre.
Sag mal, du hattest das eben schon mal ganz kurz angesprochen, dass du an einem bestimmten Punkt in deiner Karriere eigentlich schon gar nicht mehr so richtig Lust hattest, weiter auf dem Niveau Radsport zu betreiben. Und da warst du noch nicht mal im Top-Team unterwegs. Nimm uns doch mal mit in diese Phase, wie dich Corona ja praktisch da dann doch wieder befördert hat zurück, weil es dir Chancen in deinem Studium eröffnet hat, weil eigentlich wolltest du ja ganz dringend, oder willst du wahrscheinlich auch noch ganz dringend Lehrerin werden, ne?
Genau. Also auf jeden Fall in Zukunft irgendwann.
Ah, jetzt hört sich jetzt schon anders an, ja, in Zukunft irgendwann. Perspektive ein bisschen verschoben, ja.
Also jetzt nicht in naher Zukunft, sage ich mal, aber in ferner Zukunft will ich auf jeden Fall als Lehrerin mal vor einer Klasse stehen. Und Ja, es war das Jahr 2019. Es war quasi mein erstes Frauenjahr. Und ich habe dann einfach gemerkt, okay, ich schaffe den Sprung zu den Profis nicht. Bin dann ein Jahr oder halt das erste Jahr Frauen in einem Bundesliga-Team in Deutschland gefahren und ja, habe dann mein Studium angefangen und wollte mich dann eigentlich einfach mehr auf mein Studium konzentrieren und sozusagen das klassische Studentenleben anfangen. ich habe dann ein Semester quasi klassisch an der Uni verbracht. Und ja, dann hat das Ganze mit Corona angefangen und es war dann sehr viel online. Es waren dann keine Rennen mehr. Und ich hatte natürlich das ganze Equipment daheim. Also ich hatte die Rolle daheim, mein Rennrad und so weiter. Und es hat mir trotzdem noch Spaß gemacht, mich aufs Rad zu setzen. Und ich habe ja auch noch weiterhin jeglichen Sport gemacht und habe dann halt einfach immer so Swift-Workouts gemacht. Da war man dann nach einer Stunde durch, war fix und fertig und hat gewusst, dass man trainiert hat. Und ja, sowas liebe ich nach wie vor, also mich einfach dann mal kurz abzuschießen sozusagen. Und ja, dazu habe ich mich eigentlich immer fit gehalten und dann waren ja, wie gesagt, ewig keine Rennen. Und das erste Rennen war dann irgendwann wieder die Deutsche Meisterschaft. Und die war damals, glaube ich, dann auf dem Sachsenring 2020. Ja, genau. Und da wurde ich dann Achte oder so. Ja, Achte, genau. Mhm. Also war ganz okay. Und dann das Jahr drauf, also es ging ja dann irgendwie immer noch nicht so wirklich normal weiter mit den Rennen. Und in der Uni war super viel online. Ich hatte da dann nur die Sportkurse in Präsenz und habe sozusagen dann mehrere Uni-Module einfach gleichzeitig machen können, indem ich halt dann ja die Vorlesungen am Abend einfach angeschaut habe. Und dann im Jahr 2021 waren die Deutschen Meisterschaften in Stuttgart und bis dahin habe ich eigentlich nie wirklich lange trainiert oder so, also nie länger als 2 Stunden, weil ja, wie gesagt, ich wollte es ja nicht mehr professionell machen und für so Rennen wie, keine Ahnung, rund um den Kirchturm oder so, die sind ja nie länger als 2 Stunden, also muss ich da ja nicht länger als 2 Stunden fahren. Und dann war die Deutsche Meisterschaft doch nochmal, ich glaube, von der Länge her ein bisschen über 3 Stunden, 3,5 Stunden. Und ich bin da für meinen Verein erst Gansbach gestartet und wurde dann Dritte und ja, dann wurde ich für die U23-Europameisterschaft nominiert und quasi angefragt, ob ich nicht doch wieder quasi auf dem Niveau starten will und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Aber ja, dann ging das Ganze quasi wieder von vorne los, dann war ich in der Radsport-Bubble wieder drin und dann kam Ronny Lauke auf mich zu und hat quasi das über das Generation Team gesprochen und ich habe dann wirklich lange überlegt, ob ich den Schritt nochmal mache in dieses, ja, sag ich mal, semi-professionelle Umfeld. Aber dadurch, dass das Generation Team so aufgebaut war, dass es den Fokus hatte, die Fahrerinnen ja mehr zum Radsport zu bringen und halt auch vor allem Frauen aus Ländern, wo jetzt Radsport nicht so populär ist, denen das Ganze beizubringen oder die quasi hier in Europa zu integrieren. Dadurch war das für mich eigentlich ganz gut, weil ich so keinen Druck hatte und der Fokus einfach wirklich auf dem Lernprozess und auf Spaß haben war. Und ja, dann habe ich das gestartet und würde sagen, war auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung.
Du weißt schon, dass in deinem Bundesland ganz dringend Lehrerinnen und Lehrer gesucht werden, ne?
Ja.
Du musst dich dabei jetzt nicht schlecht fühlen, ganz im Gegenteil. Ja, und dann kam ja, da sind wir schon bei 2022, ne? Dann kam halt die WM, ja? Das ist ja dann logischerweise ja nochmal eine andere Stufe. Das war ja auch eine tolle WM, muss man sagen. Ja, wir mussten immer sehr, sehr früh dafür aufstehen, aber es war optisch halt auch toll gemacht. Ja. Und du bist da mit 2 Medaillen nach Hause gegangen. Ja. Leider ist das ja in der U23 ein bisschen kompliziert, weil das nicht ein eigener Wettbewerb ist. Ja. Also beschreib mal, wie man überhaupt merkt, wo man in dem Wettbewerb ist und wann man gemerkt hat, oh, ich habe ja eine Medaille gewonnen?
Also genau, beim Straßenrennen war es ja so, dass unsere U23-Altersklasse einfach integriert in das Frauenrennen war. Also wir hatten jetzt kein extra Rennen, so wie bei den Männern zum Beispiel. Und man hatte dann, also der einzige Unterschied war, dass wir von der U23 weiße Nummern auf schwarzem Hintergrund hatten und die Frauen quasi schwarze Nummern auf weißem Hintergrund. Und das war so das einzige Merkmal, wo man dann ein bisschen unterscheiden konnte, wer jetzt zur U23-Kategorie gehört und wer zu der Frauenkategorie gehört. Aber ja, wir zum Beispiel im deutschen Team, wir haben gar keinen Fokus auf U23 gelegt, sondern einfach kompletten Fokus auf Liane, weil ja, die Strecke war super für sie und sie war auf jeden Fall eine Medaillenkandidatin und ja, an dem Tag war sie auch definitiv die Stärkste, aber sie, ja, das Glück war nicht ganz auf ihrer Seite, weil einfach jede ja, Fahrerin der Spitzengruppe nicht mit ihr mitfahren wollten. Aber ja, ich habe natürlich trotzdem versucht, einfach dann immer noch an den ganzen Gruppen dran zu bleiben. Es war für mich ein super hartes Rennen, weil es 170 Kilometer oder so waren und so lang bin ich wirklich noch nie gefahren davor. Und ja, dann habe ich mich einfach versucht, noch über jeden Hügel da zu retten und im Sprint. Ich hatte absolut keine Ahnung, wie viele Fahrerinnen von der U23 jetzt vorne waren und in der Gruppe vor mir und noch mit mir in der Gruppe. Also keine Ahnung, ich bin dann einfach gesprintet, weil man kämpft immer um jede Platzierung, egal ob jetzt U23 oder nicht. Und wir waren dann im Ziel und der Physio hat uns dann unsere Jacken gegeben. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt auch noch gar keine Ahnung, dass ich jetzt Dritte geworden bin. Es kam dann nur vom Veranstalter quasi ein Helfer her und meinte, ja, du musst zur Siegerehrung. Und ich dann so, wie, also, ja, und dann quasi habe ich erfahren, dass ich Dritte wurde und eine Medaille gewonnen habe. Und das war dann auch für uns als deutsches Team nochmal ein schöner, sage ich mal, Trostpreis, weil natürlich das mit Liane ja dann nicht das Ziel war, was wir erhofft hatten, aber ja, immerhin sind wir dann mit einer Medaille noch nach Hause gefahren.
Liane Lippert, ne, muss man sagen, die, glaube ich, bei deinem Etappensieg eigentlich auch in der Ausreißergruppe gewesen war. Also jetzt springe ich wieder zur Tour de France, in der Ausreißergruppe, die ihr gestellt habt sozusagen. Also ganz ähnlich dann eigentlich vom Rennverlauf.
Ja, genau.
Wie ist das dann, wenn ihr wieder zurückkommt in die Nationalmannschaft, weil ihr ja sonst einfach in den Profiteams logischerweise das Jahr über unterwegs sind? Klar, ihr seht euch bei den Rennen, aber dann ist Nationalmannschaft, dann ist Schwarz-Rot-Gold und dann versteht man sich sofort oder ist das dann doch auch manchmal ein bisschen andere Herangehensweise durch die andere Führung in den jeweiligen Profiteams?
Also natürlich ist es dann ungewohnt und ja, jeder hat dann quasi wieder ein bisschen andere Aufgaben, aber zum Beispiel jetzt in Glasgow, wir wussten alle, wie die Strecke ist, wir wussten alle, wer dafür vom deutschen Team jetzt in Frage kommt, um auf Medaillen, ja, auf Medaillenjagd zu sein und es war ganz klar Liane und dann ist es eigentlich für die anderen kein Problem zu sagen, okay, wir sind die Helfer. Wir schauen, dass wir Liane einfach so gut wie es geht dann raushalten aus ja irgendwelchen Stresssituationen und ja, dann hoffen wir einfach, dass wir mit ihr dann eine Medaille gewinnen können. Man muss dazu sagen, Glasgow verlief dann jetzt nicht ganz so nach unserem Plan, einfach weil Dani Kuppel vorne wegging und Antonio und ich dann zum Beispiel am Berg erstmal noch das Loch zufahren mussten und dann ging es auf diesen Stadtkurs und wir waren eigentlich schon ziemlich fertig dann von der Aktion davor und auf dem Stadtkurs, ja, der war zwar super für Liane, aber ja, nicht jeder Tag läuft gleich und man hat auch mal schlechte Tage und das war dann einfach nicht ihr bester Tag und ja, haben dann trotzdem noch, ich glaube, Top 20 oder so mit ihr erreicht.
Also spektakulär war es schon, das muss man schon sagen, ne? Und ja. Schottland hat das ja auch echt sehr angenommen, das muss man auch sagen. Klar, der Anstieg in der Stadt, der war schon ein bisschen fies, ne? Also der hatte schon seine gemeinen Seiten.
Ja, auch generell der ganze Kurs. Also ja, der war echt sehr, sehr gemein. Mit den ganzen Kurven, mit den kurzen, steilen Anstiegen. Für die Zuschauer optimal. Von der Stimmung her war es auch echt super an den Anstiegen. Es war so laut. Aber ja, für uns Fahrerinnen, ja, also ich persönlich hätte eine bisschen andere Streckenführung bevorzugt.
Nennen wir es mal WM-würdig, oder?
Ja.
Aber
nächstes Jahr ist Zürich, ja, ne? Glaube ich. Das wird wahrscheinlich ähnlich.
Da kann man ja, leider auch fiese Sachen fahren in Zürich, ja.
Das stimmt.
Aber lass uns noch mal zu dem Mixwettbewerb gehen, weil das ist ja eine spezielle Situation logischerweise, dann mit den Männern zusammen ja doch große Unterschiede in der Leistungsfähigkeit, auch in den Nationen sehr große Unterschiede. Und ich habe einige Nationen gesehen, da muss ich sagen, da haben vor allen Dingen die Jungs noch nicht kapiert, dass überall Kameras sind. Ja, weil wenn dann ihre Frauen unterwegs waren und es vielleicht da die ein oder andere Problemlage gab und die fangen an, den Kopf zu schütteln und sich an den Kopf zu fassen und so weiter, ist jetzt nicht so ultra geschickt, sage ich mal. Ja? Ich hatte den Eindruck, dass es bei euch ein bisschen anders lief, also ganz anders lief. Aber erzähl mal, wie so ein Team zusammenkommt, wie euch dann aufstellt, was ihr vorher besprecht und so weiter.
Also die Nominierung wird ja vom Nationaltrainer gemacht. Und der schaut sich natürlich den Kurs an und bespricht sich dann. Und ja, danach verläuft dann die Nominierung. Und ja, wir im Team, natürlich, also die Männer machen dann quasi ihre separate Vorbereitung und wir machen unsere Vorbereitung. Und wir haben uns dann den Kurs angeschaut und haben gesehen, okay, der ist sehr technisch. Die Anstiege, ja, darf man nicht zu schnell hochfahren. Wir hatten jetzt ein Team mit Franzi Koch, Lisa Klein und mit mir. Und da ist natürlich dann so, ich muss halt dann einfach schauen, dass ich die Anstiege nicht Vollgas hochfahre, einfach weil die anderen sich da vielleicht ein bisschen schwerer tun und die anderen wiederum müssen vielleicht einfach bei den Kurven ein bisschen, ja, jetzt nicht komplett alles riskieren, sondern einfach schauen, dass man als Gruppe gut durchkommt und so versucht man sich dann einfach ein bisschen die Zeit, die man hat, da ein bisschen einzuspielen und das Ganze ja zu verinnerlichen. Und ja, dann fährt man einfach die 14 Kilometer oder ich glaube 17 Kilometer, ich weiß gar nicht mehr, Vollgas. Und wir hatten dann auch so gesagt, dass Lisa Klein einfach noch eine lange Führung auf der Ebene macht und da all out fährt. Und Franzi und ich dann die letzten zwei Hügel da noch zu zweit hochfahren und das dann so ins Ziel bringen. Und ja, der Plan ist dann auf jeden Fall aufgegangen und ja, wir sind dann auf den Bronze angefahren.
Nee, die Jungs müssten ja auch abliefern. Außer, dass ihr, ne? So ist ja nicht.
Ja, das stimmt. Die Jungs haben auf Platz 4, glaube ich, an uns übergeben.
Ja. Ihr müsst es ausreißen.
Dass ihr jetzt eine Medaille gewonnen habt, natürlich, was eh cool ist. Wie gefällt dir an sich diese Form von Wettbewerb? Findest du es ganz gut? Oder
also, mir macht es super viel Spaß. Ja, einfach quasi so eine große Mannschaft dann zu haben und am Ende dann den Erfolg mit allen zu feiern, ist natürlich, ja, super und die Stimmung ist dann auch einfach nochmal deutlich besser. Und ja, so eine Mannschaftsdisziplin finde ich echt cool, aber schade, dass es eigentlich nur zweimal im Jahr ist, also bei einer Europameisterschaft und bei einer Weltmeisterschaft.
Ja, wobei ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht sogar ins olympische Programm geht, weil bei Olympia ja der Trend ganz klar zu Mixed-Wettbewerben und Mixed-Staffel-Wettbewerben ist. Ne? Also auch in anderen, in der Leichtathletik, im Schwimmen, im Triathlon etc. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wobei 3 und 3 ist natürlich dann eine Herausforderung für viele kleinere Nationen, ne? Weil das nicht ganz einfach ist, dann so viele hochklassige Sportlerinnen und Sportler überhaupt zu stellen und zu finden. Das ist ein kleines Problem. Ne?
Ja, das stimmt. Also auch wenn man sich zum Beispiel die Startliste jetzt bei der Weltmeisterschaft anschaut, da sieht man dann auch Nationen oder Länder, die man jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte oder von denen man noch nie irgendwas gehört hat. Aber es ist trotzdem cool zu sehen, wie die versuchen halt dann einfach ja, das Beste daraus zu machen. Und selbst wenn die jetzt mal keine Zeitfahrer da haben, also manche Nationen sind halt dann wirklich auf den Straßenrädern unterwegs, aber die genießen es einfach so in der Mannschaft und ja, für ihr Land dort zu fahren. Und denen ist die Platzierung und so alles egal. Und die haben einfach Spaß, geben ihr Bestes und ja, ist natürlich auch dann cool mit anzusehen.
Apropos Olympia, ist ja nächstes Jahr in Paris. Wie sieht's da für dich aus?
Das ist eine gute Frage.
Aha, müssen wir da noch mit dem Bundestrainer reden?
Ja, vielleicht. Nee, natürlich hoffe ich, dass ich jetzt einfach gut über den Winter komme und ja, einfach schauen, dass die Saison nächstes Jahr gut anfängt und man nicht allzu viel krank oder verletzt ist. Und dann ja, schaut man, was Richtung Olympia da noch passiert. Und natürlich war es cool, da dann am Start zu sein und ja, einfach das Team zu unterstützen. Und ja, es ist in meinem Kopf, aber ja, es ist trotzdem noch ein langer Weg.
Ja, und du hast ja bisher offensichtlich gezeigt, dass wenn du die Sachen nicht zu gezielt und verbissen angehst, eigentlich die Erfolge am größten sind. So habe ich dich bisher zumindest wahrgenommen.
Ja, das stimmt. Also generell bei allem, was man macht, ist eigentlich der Spaß. Also der spielt da so eine große Rolle. Und ich denke, wenn man nicht den Spaß verliert, dann ist vieles möglich. Und ja, man darf einfach alles auch nicht zu verbissen sehen.
Also wenn man bei den Männern eine Etappe bei der Tour gewonnen hat, dann kriegt man in der Regel danach einen hochdotierten 5-Jahres-Vertrag und zieht nach Monaco in der Regel. Ja. Wie sieht es mit dir jetzt im nächsten halben Jahr aus?
Ja, also ich habe einen Vertrag bis 2024 gut, ja. Bei Canyon. Deshalb, ja, nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall noch bei Canyon unterwegs.
Aber es ging ja jetzt auch, das ist ja eine Wahl gewesen, um Junior-Stipendiatin, ne, im Rahmen der Sporthilfe. Wie sieht's aus? Und weil das ist nicht ganz unspannend, ne? Ich glaube, da verdoppelt sich die Stipendiensumme für denjenigen, der dann als Erster da gewählt wird. Insgesamt war die zu viert in der Auswahl? Zu fünf. Genau sowas, ja.
Genau, da fahre ich am 11. September fahre ich dann nach Frankfurt und dort ist sozusagen dann die
Verkündung, ja.
Übergabe, Bekanntgabe, ja. Siegerehrung und so weiter. Also bis jetzt wissen wir noch gar nichts. Ja, bleibt spannend.
Aber für die Nominierung ist, glaube ich, auch schon mal 50% Erhöhung der Stipendiensumme. Ne? Genau. Also du bist schon eine Stufe höher gerückt, ne?
Ja, definitiv, genau.
Das ist auch noch wesentlich für dich, dass du jetzt außerhalb deines Profi-Engagements noch weitere Finanzierungsoptionen hast, um davon leben zu können?
Ja, also man muss sagen, im Frauenradsport hat sich definitiv in den letzten Jahren deutlich was getan, was jetzt Bezahlung angeht. Aber natürlich ist die Förderung von der Deutschen Sporthilfe immer noch ein schöner Bonus und auch die Angebote, die man da hat. Also zum Beispiel bin ich Brillenträgerin und ich bekomme die Kontaktlinsen von dort oder auch die verschiedenen Olympiastützpunkte unterstützen da einen mit meine Uni hat zum Beispiel eine Kooperation mit dem Olympiastützpunkt Bayern und dadurch ist es für mich auch möglich, dass ich mein Studium auch noch irgendwie in meine Profikarriere jetzt mit einbauen.
Jetzt warst du aber gerade erstmal in Schweden und bist eine kleine Rundfahrt gefahren da. Wie geht Frauenradsport in Schweden ab? Weil eigentlich ist da ja Frauensport relativ hoch angesehen.
Genau, also wir waren, das war eine Tour auf Skandinavien quasi, aber wir haben Schweden ausgelassen leider. Also wir waren dann drei Tage in Norwegen und sind dann nach der dritten Etappe alle zusammen geflogen nach Dänemark und sind da dann noch Samstag, Sonntag dann gefahren. Und es ist auf jeden Fall eine super schöne Gegend. Und die Organisation war auch echt top. Also ja, war eine coole Rundfahrt dort und mal was anderes als jetzt immer Spanien und Frankreich.
Als rund um den Kirchturm, ne? Gibt es jetzt noch rund um den Kirchturm oder ist jetzt schon Ende der Saison?
Es kommt noch eine Rundfahrt in der Schweiz und dann noch eventuell die Europameisterschaft.
Eventuell.
Ja, also die Nominierung steht noch aus.
Ja, ja.
Aber ja, also ich hoffe mal, dass ich dabei bin.
Dann lass uns doch noch ein Wort zur Frauen-Bundesliga verlieren, weil du hast gesagt, ja, du bist da ja auch irgendwie gestartet. Das ist ja in diesem Jahr wieder gestartet, auf einem noch relativ überschaubaren Angebot, was jetzt die Rennen angeht. Ja, wie wichtig ist das, diese Radsport-Bundesliga der Frauen, damit der Radsport für Frauen in Deutschland auch auf einem guten sportlichen Niveau sich entwickeln kann?
Ja, ich denke, super wichtig. Also gerade wenn man sieht, dass der Sprung einfach von den Nachwuchsklassen, besonders jetzt von der Juniorenklasse zu den Frauen, einfach extrem hoch ist oder extrem groß ist, ist es gut, wenn man nochmal so eine Bundesliga-Kategorie hat, auch einfach um ja die deutschen Talente noch weiterhin zu fördern und irgendwie ja bei Laune zu halten, weil nicht jeder gleich die Möglichkeit hat, international in Holland oder so zu starten. Und natürlich, ja, manchmal sind vielleicht noch zu wenige Starterinnen jetzt hat bei der deutschen Bundesliga. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, einfach, ja, oder auch für die Leute, die es jetzt nicht professionell machen wollen, die Lust auf Rennen fahren haben, ist es immer noch eine super Plattform, sage ich mal.
Ja, ist ja jetzt in der Regel integriert in andere Rennen, ne, dass da die Bundesliga-Wertung dann mitgenommen wird. Aber es ist ja immer noch eine Frage der Organisation. Ne? Also wer finanziert so ein Team, wer organisiert so ein Team, wer stattet so ein Team aus? Da ist ja bei Radsport dann auch immer relativ viel gleich dabei. Ne?
Ja, also Radsport ist auf jeden Fall kein günstiger Sport, sage ich mal. Und man ist auf jeden Fall besonders als Team auf die Sponsoren und die Unterstützung von Firmen angewiesen und ja, kann da echt dankbar sein, wenn man einen Radsponsor zum Beispiel hat.
Sag mal, lass uns noch mal zwei wesentliche Fragen stellen. Wie viele Räder braucht man?
Eigentlich nur eins.
Was?
Aber also theoretisch nur eins. Außer man möchte halt noch Zeitfahren fahren, dann vielleicht zwei. Ich habe das Glück, dass ich jetzt doch mittlerweile mehrere Räder besitze, beziehungsweise vom Team zur Verfügung gestellt bekomme und auch zu den Rennen jetzt ohne Rad anreisen kann, weil einfach wir dort unser Material haben und zu Hause unser Trainingsrad haben und ja, ist auf jeden Fall eine super komfortable Lage, in der ich da bin.
Entschuldigung, Cruiser für Brötchen holen, Mountainbike, Gravel, was ist mit denen? Du bringst uns gerade in Argumentationsnot in unseren sozialen Umfeldern.
Ja, also ich muss sagen, ich habe halt meinen Dender vom Team und dann habe ich als mein privates Fahrrad ein ganz altes Rad von meinem Papa, die Marke Dürkow.
Oh ja, ja, die gibt es gar nicht mehr, das stimmt. Ja. Aber das waren sehr coole Räder, ja.
Ja, ja. Und ich liebe das über alles. Und mein Papa sagt immer, ja, nimm doch jetzt mal ein anderes. Und er hat sich mittlerweile schon zwei neue Räder gekauft. Also ich könnte quasi schon...
Ein vernünftiger Mann.
Ich könnte schon wieder ein besseres von ihm nehmen. Aber ich liebe einfach dieses lilane Dürkow und ja, mir ist es egal, wie ich da privat rumfahre und ich bin trotzdem gut unterwegs da, also passt es. Ich komme von A nach B.
Das ist ja noch gemeiner, ne? Wenn du da mit so einem Dürkow um die Ecke kommst und die Leute an der Steigung abziehst, ne?
Ja, also hier wo ich wohne, ist der Radweg oder mein Weg in die Stadt zum Beispiel ist komplett flach. Das Einzige, was kommt, sind so kleine Brücken. Aber ja, das ist so schwer, wenn es rollt, dann rollt es. Also das ist eigentlich auch ganz gut.
Sag mal, und dieses dreieckige Tuch, ne, bei 1 Kilometer vorm Ziel, ne? Wie nennst du das?
Flambouche.
Falsch! Teufelslappen natürlich. Super.
Vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Die EM, und wir hoffen und gehen jetzt mal davon aus, dass du nominiert wirst, ist ja in Ostniederlande, wenn ich es richtig gecheckt habe. Also für viele eine Möglichkeit, gerade so aus Niedersachsen oder NRW dorthin zu fahren, dich zu unterstützen oder überhaupt die Fahrer des die deutschen Fahrer, Fahrerinnen zu unterstützen. Insofern Aufruf an alle, Ende September, ne? Und wir drücken auf jeden Fall mal die Daumen, dass du dabei bist und wir dich entweder vor Ort oder im Fernsehen sehen können.
Ja, es wird auf jeden Fall, glaube ich, eine super interessante Strecke. Also jetzt nicht meine Lieblingsstrecke und ja, es ist eigentlich so gar nicht meine Strecke, aber für die Zuschauer ist es, glaube ich, super interessant, weil da geht es diesen bekannten oder den höchsten Berg quasi in Holland hoch. Ich bin den noch nie gefahren, aber der ist auch bei einem bekannten Klassiker dabei. Und es ist so ein Kopfsteinpflasterberg, der ist sehr schmal und sehr kurz eigentlich, aber ja, für die Zuschauer, denke ich, ist dort ein super Spektakel.
Ja, großartig. Da müssen wir dir jetzt ja für ganz viele Dinge die Daumen drücken. Ne? Also auf jeden Fall, dass dein Rad noch lange hält, das gute Dürkop, ja, dass das hinhaut mit dem Stipendium, ja, weil das natürlich auch schon eine sehr coole Sache ist. Ist ja auch eine Auszeichnung für dich, weil es eine Wahl ist, ja. Mit der Nominierung für Europameisterschaft, die nächsten Weltmeisterschaften, die Olympischen Spiele und so weiter, ja, also all das. Und super, dass du für uns Zeit hattest. Ganz spannendes Gespräch. Vielen Dank dir.
Ja, danke an euch.